Vielen Dank auch euch für diese Anleitung, Gott zu loben. Also Durst und Leben gehört einfach untrennbar zusammen. Sehnsucht oder Verlangen zu haben und Leben zu haben sind untrennbare Elemente, die einfach dazugehören. Jeder Mensch hat Durst, jeder Mensch hat Sehnsucht und das macht das Leben sogar aus. Haben Sie gewusst übrigens, dass das hebräische Wort für Seele nichts anderes heißt als Kehle? Also Seele ist nicht so ein unsterbliches Teil im Menschen drin, sondern das ist Seele hier, Durst zu haben. Was für ein Verlangen zu haben, ein Bedürfnis zu haben, wie der Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so schreit meine Seele, meine Kehle, Gott zu dir, ich brauche dich, ich brauche Leben. Und die Frage stellt sich nun, wo kriege ich meinen Durst gestillt? Wenn wir Durst haben beim Beachvolleyballturnier, dann gehen wir jetzt mal runter in den größten Supermarkt Kandons, also nichts, kein großer Einkaufstempel, aber man kriegt hier immerhin eine Auswahl von über 20 Flaschen Mineralwässer. Ja? Also man kann sich da wirklich bedienen und mal zur Reihe nach durchkosten. Also es gibt keine Pröbchen davon, man muss die alle kaufen und dann daheim probieren. Und dann, wenn man den Durst gestillt hat, kann man dann sagen, okay, das ist mein Favorit. Also allein schon diese Auswahl macht mich verwirrend, 20 Möglichkeiten zu haben. Aber der Weltrekord wurde im letzten Jahr aufgestellt bei der weltweit größten Messe für Landwirtschaft und Ernährung in Berlin, der Grünen Woche. Da gab es eine Mineralwasserbar, wo man sich unter 400 unterschiedlichen Wässern was auswählen konnte. Also da ist dieser Supermarkt in Kandern noch sehr bescheiden und einfach nur überschaubar. In Deutschland gibt es übrigens 800 verschiedene Mineralquellen. Also da können Sie sich auch ausprobieren, was Ihnen am besten schmeckt. Und alle Quellen werden ständig getestet und untersucht. Das sind wirklich beste Qualitäten, die Ihnen angeboten werden. Überhaupt nichts Verunreinigtes oder gar Gefährliches. Alles sind gesunde Wässer, die sogar die eigene Gesundheit stärken können. Heilung, zur Heilung verhelfen können. Es gibt Heilwässer, die dabei sind. Ich weiß jetzt gar nicht, wo die gerade so stehen. Also alles bestens und ich kann frei auswählen, ohne Sorge haben zu müssen, dass ich mir da irgendwann Bakterium einfange. Also wirklich alles in der besten Weise. Ich kann rein nach dem Geschmack auswählen oder nach dem Geldbeutel. Also was Ihnen halt so an Favoriten entgegenkommt, es gibt überhaupt keine Risiken. Selbst das Wasser aus unseren Wasserleitungen ist absolut unbedenklich. Aufdrehen, bestes Wasser. Top-Qualität. Ganz anders sieht es dagegen in Afrika aus. 45% aller Afrikaner haben keinen Zugang zu frischem Wasser. 45% ist fast jeder Zweite. Das muss man sich einfach mal vor Augen stellen. 1,5 Millionen Kinder sterben jedes Jahr durch verunreinigtes Trinkwasser. Nach einer Untersuchung von UNICEF haben sie festgestellt, alle 15 Sekunden stirbt ein Kind durch die Einflüsse von verunreinigtem Wasser. Alle 15 Sekunden. Ein Kind. Also was wir hier aus den Wasserleitungen haben oder in unserem Supermarkt an Auswahlmöglichkeiten haben, ist lange nicht selbstverständlich. Durch diesen Kontrast zwischen Kandern und Afrika, merken wir wohl sehr eindrücklich, wie entscheidend die Qualität des Wassers für unsere Gesundheit ist. Es ist nicht einfach damit getan, irgendwas abzuschütten, irgendwas reinzufüllen und dann ist das schon gut, sondern die Qualität ist entscheidend, ob ich mein Leben aufs Spiel setze oder mir sogar was Gutes tue dabei. Die Qualität ist entscheidend. Auch wenn es um diesen Durst nach Leben geht, ist es nicht damit getan, nur irgendwas zu haben, was mir jetzt gerade Spaß verspricht, was mir gerade in meinem Durst nach Leben etwas entgegenkommt und vielleicht irgendwo was bietet, sondern die Qualität dessen ist entscheidend. Was ziehe ich mir rein? Was gebe ich mir? Durst nach Leben, das sind solche Fragen, die immer wieder mal vorkommen. Wofür lohnt es sich denn eigentlich zu leben? Was drückt diesen Durst aus? Was ist so die Quelle meiner Energie, die Quelle meines Daseins? Wofür lohnt es sich zu sterben? Auch diese Antwort drückt aus, was für mein Leben so die entscheidende Quelle ist, wovon ich mich ernähre. Es gibt auch in unserer heutigen Zeit nicht nur 800 Mineralquellen in Deutschland, sondern noch ungezählte Quellen mehr, aus denen ich den Durst nach Leben, also meine Seele, stillen kann. Auswahlmöglichkeiten ohne Konkurrenz. Nun, David hat einen Psalm geschrieben, wo er dieses Thema selber aufgreift und sagt, ich kenne diese Seele, ich kenne diese Kehle, die trocken ist und ständig Bedürfnis hat und Sehnsucht hat, aber ich habe meine Quelle gefunden in Gott. Da gibt's nichts Besseres. Gott ist konkurrenzlos für mich die Quelle meines Lebens. Aber genauso drastisch in diesem Kontrast, den wir eben erwähnt haben, Deutschland und Afrika, sagt David, es gibt auch andere Quellen. Und diese Leute, die verunreinigen sich selber, die machen ihr Leben kaputt, weil sie ihren Durst nach Leben durch verunreinigte Quellen sättigen möchten. Weil sie sich ständig irgendwelche Bakterien und Schadstoffe reinziehen und ihr Leben geht dabei vor die Hunde. Gott als Quelle des Lebens zu erkennen und herauszufinden, dass ich bei Gott Premium-Qualität kriege. Das ist der Inhalt dieses Psalms, den wir gemeinsam betrachten werden. Psalm 36, die Verse 1 bis 13. Sie können es hier vorne mitlesen an der Leinwand oder auf Ihren Infoblättern. Ich möchte zitieren nach der Elberfelder Übersetzung. Das klingt jetzt zwar an manchen Stellen ein bisschen holprig und ein bisschen verschachtelt in den Formulierungen, aber keine Übersetzung konnte das so treffend wiedergeben, was David gemeint hat, wie es in der deutschen Elberfelder Übersetzung dann zum Ausdruck kommt. Ich versuche aber sehr langsam zu zitieren, dass wir diese Zusammenhänge hinkriegen. David hat dieses Lied dem Chorleiter gewidmet und er schreibt dann ab Vers 2 folgendes. Die Übertretung spricht zum Gottlosen im Inneren seines Herzens. Also eine Stimme taucht auf. Das hört David jetzt. Die Stimme sagt folgendes. Es ist keine Furcht Gottes vor seinen Augen. Also es kommt gar nicht drauf an, vor Gott Respekt zu haben. Zählt alles nicht. Geht weiter. Denn es schmeichelt ihm in seinen Augen, seine Sünde zu vollbringen, Hass zu üben. Lüge und Betrug sind die Worte seines Mundes. Er hat es aufgegeben, verständig zu handeln, Gutes zu tun. Bosheit ersinnt er auf seinem Lager. Er betritt einen Weg, der nicht gut ist. Böses verschmäht er nicht. Soweit ist er eine Quelle, dieses schmutzige und verunreinigte Wasser. Nun blendet David auf die andere Seite. Und ab Vers 6 schreibt er nun, Herr, an den Himmel reicht deine Gnade, deine Treue bis zu den Wolken. Deine Gerechtigkeit ist den Bergen Gottes gleich, deine Rechtssprüche mit dem gewaltigen Urmeer. Menschen und Vieh hilfst du, Herr. Wie köstlich ist deine Gnade, Gott. Und Menschenkinder bergen sich in deiner Flügel Schatten. Sie laben sich am Fett deines Hauses. Unverständliches Bild für uns Deutsche, für den Orientalen. Boah, das überhaupt. Für ihn ist das Fett das Größte überhaupt, das Wertvollste, was es geben kann. Und das Allergrößte ist das Nierenfett des Weizens. Also da kommen lauter Steigerungen. Also Fett ist das Allerbeste. Und jetzt sagt er, dieses Premium-Fett. Boah, Mittag gibt's Steaks vom Grill. Das Fett ist Feinste für den Hebräer. Nach David hier. So. Sie laben sich am Fett deines Hauses und mit dem Strom deiner Wonnen tränkst du sie. Denn bei dir ist der Quell des Lebens. In deinem Licht sehen wir das Licht. Erhalte deine Gnade denen, die dich kennen und deine Gerechtigkeit den von Herzen Aufrichtigen. Nicht erreiche mich der Fuß der Hochmütigen und die Hand der Gottlosen vertreibe mich nicht. Das sind Gefallen, die Übeltäter. Sie wurden umgestoßen und können nicht mehr aufstehen. Ja, diese schmutzige Quelle hat sie weggekippt. Ganz starker Kontrast hier, den David aufzeigt. Auf der einen Seite beschreibt er diese trübe Quelle, das verunreinigte Wasser, was sich die Menschen aber trotzdem immer und immer wieder aufs Neue antun und damit ihr Leben riskieren und ihr ewiges Leben sowieso. Und andererseits dieses klare Wasser, das er bei Gott gefunden hat, die Quelle des Lebens überhaupt, diese Premium-Qualität, 2:1 für deinen Körper, für deine Seele. Ein starker Kontrast. Aber David hat recht. Man kann vor verunreinigtem Wasser ja gar nicht genug warnen. Deswegen gibt es, wenn irgendwo was passiert war in der Quelle draußen, sofort Warnmeldungen. Hier ist Gülle reingeflossen in die Quelle, sowieso bitte kein Wasser aus dem Wasserhahn trinken oder abkochen vorher. Sofort müssen alle Warnmeldungen gezogen werden und rausgebracht werden, dass ja keiner sich durch das Wasser irgendwo einen Schaden zufügt. Und so warnt jetzt David eben durch diesen Kontrast. Leute, passt auf, da setzt ihr euer Leben aufs Spiel. Aber hier könnt ihr euch an Gutem bedienen. Zunächst einmal diese trübe Quelle. Er beschreibt hier so eine innere Stimme, so eine Einflüsterung. Wörtlich heißt es hier, wie es die Elberfelder wiedergibt, die Übertretung spricht zum Gottlosen im Innern seines Herzens. Kennen wir wahrscheinlich alle. Ja, wie so Engelchen und Teufelchen, so zwei unterschiedliche Stimmen, die mir irgendwas versuchen einzuflüstern. Eine Stimme, wo ich merke, oh, das geht in diese Richtung. Die andere Stimme will mir gerade das Gegenteil weismachen, sagen, komm, alles nicht so wild. Kim, kannst du ruhig mal nachgeben. Einmal ist keinmal, komm, kein Problem. Ja, ganz leise wird hier also dem Menschen eine Möglichkeit zu wählen eingeflüstert. Es wird ihm praktisch vorgegaukelt, was denn wirklich gut sei, erstrebenswert und verlockend. Das Innere des Menschen ist in seinem Durst nach Leben offen für Tipps. Da knüpft übrigens die Werbung an, weil jeder diesen Durst kennt. Jeder hat Bedürfnisse und Sehnsüchte. Und jetzt möchte die Werbung genau an der Stelle andocken und sagen, bei mir kriegst du diese Sehnsucht gestillt. Eine Stimme in meinem Ohr, eine Einflüsterung. Jeder will gern wissen, wie man diesen Durst, den jeder kennt, auch stillen kann. Und da kommen nun diese zwei unterschiedlichen Stimmen zum Zug. Diese eine Stimme gehört dem Teufel, der glaubhaft machen will, dass es Gott nicht braucht, um den Durst nach Leben zu überwinden. Es geht doch auch ohne Gott gut. Man kann doch ohne Gott Spaß haben. Guck doch mal die Menschen an, wie viele haben Gott und wie viele sind glücklich. Die meisten Menschen sind doch in irgendeiner Weise glücklich, auch ohne Gott. Es gibt doch so vieles, was schön ist, ohne Gott. So viel, was Spaß macht, ohne Gott. Warum denn das Ganze so streng machen? Es gibt so viel, was verlockend ist. Nachgeben. Wir haben Gott nicht nötig, sagt die eine Stimme. Und diese Stimme wird auf einmal immer, immer lauter. Und Gottes Stimme, diese andere Quelle, wird immer mehr in den Hintergrund gerückt. Hat es immer schwerer, sich durchzusetzen gegen diese eine einflüsternde Stimme. Und wir stellen uns immer mehr die Frage, warum sollten wir Respekt haben vor Gott? Warum sollten wir Gott zum Maßstab nehmen, wenn es doch auch die Variante B gibt? Eine andere Quelle. Wasser ist doch Wasser, oder nicht? Das Zweite, was dazu kommt, ist dann diese Methode, mit der dann unsere Augen noch angesprochen werden. Die Verlockung der Augen. Im Vers 3 sagt David, es schmeichelt ihm in seinen Augen, Sünde zu vollbringen. Das heißt also, zu dieser Einflüsterung wird dem Durstigen noch was vor Augen gemalt. Ein Leben ohne Gott in den leuchtendsten und schillerndsten Farben. Es sei doch Gott völlig egal, wie ich mein Leben führe. Er kriegt es ja vielleicht gar nicht mit. Und es ist so faszinierend, sich gegen Gottes Weg zu entscheiden. Da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Und so betreibt der Teufel visuell Werbung für Schuld und für ein Leben, das bereit ist zu Lug und Trug. Und jeder Einzelne sieht's jeden einzelnen Tag. Und bis heute läuft diese satanische Masche bei der ganzen Menschheit. Diese leise Stimme spricht, jetzt ist doch gar nicht schlimm, sich über Gottes Gebot hinwegzusetzen. Guckt doch mal, die Augen, die anderen machen es doch auch so. Und die haben doch auch Erfolg. Nur einmal, das ist doch gar kein Problem. Und dann kommt diese Verlockung mit den Augen. Guck mal, die anderen haben Erfolg. Das kannst du alles auch haben. Wenn du diesen Wagen fährst, wird dein Durst gestillt. Ach, gestern war ich zum 25-jährigen Abi-Jubiläum in meiner alten Heimat, in meiner alten Schule. Oh, spannend, ohne Ende. Am Abend waren wir beim Abendessen zusammen und dann tauscht man sich so aus, ja, mein Haus, mein Boot, mein Pferd, ja, wow, aufgepresst. Und ein Klassenkamerad saß so mit schräg gegenüber, sagte, er hat zwei Mädchen, 15 und 13 Jahre alt, also im besten Alter. Er sagt, ich kann dem am besten entfliehen, wenn ich mein Cabrio aus der Garage fahre und eine Stunde durch den Taunus Kruse. Oh. Also erstens habe ich keine zwei Mädchen, zweitens habe ich kein Cabrio und drittens, bis ich im Taunus bin, ist das alles sowieso vorbei. Also hat mich jetzt nicht verlockt, aber der neben mir saß, der solche Augen, Cabrio? Und seine Frau saß immer wieder gegenüber, ey, das wäre so bloß nichts. Also sie kriegen es da wahrscheinlich heute Nacht ein bisschen Schwierigkeiten miteinander. Das hätten wir noch gern. Mit so einem Cabrio seinen Stress überwinden, Zickenalarm besiegen, eine Stunde cruisen. Super, das muss man eigentlich. Wie geht's denn eigentlich noch ohne in dieser Welt? Jeder braucht so ein Cabrio, der Mädchen hat, oder irgendwie halt so ähnlich hat er es gemeint, ja? Wir werden angesprochen, unseren Lebensdurst in irgendeiner Weise zu stillen. Und es wäre ja wirklich bescheuert, diese Gelegenheit auszulassen, ohne Cabrio zu leben. Das ist selber schuld, wenn es versucht, mit dem Fahrrad irgendwie wegzumachen oder was weiß ich alles, ja? Das ist alles so wie billige Werbung. Da wird mir ja auch alles Mögliche vor Augen geführt und die Menschen glauben das. Oh, mit dem Badreiniger verschwinden die Kalkflecken von ganz alleine. Einmal einsprühen und dann shoppen gehen und war alles weg. Du kommst zurück, sauberes Bad, guck doch mal, es blitzt und blankt. Wunderbar. Und die Leute kaufen das natürlich und wundern sich, warum sie zurückkommen vom Shoppen und naja. Aber das kennt ihr ja wahrscheinlich. Aber bis heute gibt es unter den Menschen einfach dieses Gespür, ich verpasse irgendwas, wenn ich das auslasse. Und so gibt es unter Menschen immer noch Hass und Lüge und Betrug, Bosheit. Aber keiner will das. Wenn wir eine Umfrage machen würden unter den Deutschen überhaupt mal, wer denn wirklich Bosheit will? Keiner. Wer denn hassen will? Keiner. Also im Verstand sagen alle, das ist nicht gut. Ja, wir tun uns nichts Gutes dabei und trotzdem kommt es vor. Weil jeder Einzelne merkt, ich habe diese Einflüsterung, ich habe diese Verlockung und kann nicht widerstehen. Und dann kommt es trotzdem dazu, obwohl es keiner will. Der Mensch ist durch diese Einflüsterung und diese Verlockung zutiefst manipulierbar. In seiner Suche nach der Quelle des Lebens ist jeder zutiefst manipulierbar. Und der Teufel nutzt das völlig aus für sich und er schüttet den Leuten in die Kehlen das verunreinigte Wasser und sie haben kaum eine Möglichkeit, oder sie sehen kaum eine Möglichkeit, sich dagegen zu wehren. Die Menschen trinken das und ziehen sich mit diesem Gift die ganzen Krankheitserreger rein, einfach nur, weil es verlockend ist. Die eine Seite von diesem Kontrast, den David aufzeigt, die zweite Seite ist dann dieses klare Wasser, was David beschreibt. Gott als Quelle des Lebens. Bei Gott ist das zu bekommen, was unser Leben gesund und heil macht. Und das sind drei Inhaltsstoffe. Also das ist ja vorgeschrieben bei uns, dass die Inhaltsstoffe von jedem Mineralwasser draufstehen müssen. Also muss genau erwähnt sein, was da im Einzelnen drin ist, dass da jeder daheim ausrechnen kann, wie viel Gramm Natrium fehlen mir jetzt noch für mein großes Glück heute. Dann kann man sich halt entsprechende Mineralwasser was aussuchen, was gerade dieses Natriumdefizit noch ausfüllen kann. Also hier diese Quelle, was sind denn Kationen? Okay, also Chemie, das Thema hatten wir schon, ja. Aber es gibt hier 11,8 Milligramm Kaliumion. Das war's doch, oder? Also könnt ihr mal durchgucken, was es da alles an Inhaltsstoffe gibt. Und genauso hat David nun bei Gott sich mal die Mühe gemacht, rauszufinden, was kriege ich denn, wenn ich Gott als Quelle habe? Was kommt da in mein Leben rein? Welche Inhaltsstoffe kriege ich praktisch bei Gott geliefert, die meinem Leben fehlen würden? Und da kommt er auf drei unterschiedliche Inhaltsstoffe, die werden in diesen Zahlen hier erwähnt, wo er sagt, das ist es, das sind die Minerale, das sind die Nährstoffe, die eurem Leben wirklich fehlen, eurer Kehle fehlen, aber euch im Innersten unendlich gut tun. Gnade und Güte, Treue und Gerechtigkeit, das sind diese drei Aspekte. Schauen wir uns die mal der Reihe nach an, was David denn hier den Leuten verspricht, was bei Gottes Quelle fließt. In der hebräischen Sprache des Alten Testaments heißt dieser Begriff Gnade und Güte, das ist dasselbe, also Chesed, so viel wie Verbundenheit oder Liebe. Steckt auch in diesem Wort ganz grundlegend drin, Treue, Gunst, Wohlwollen. eben halt auch Gnade und Güte. Wir hatten mal vor 3 Jahren eine Predigt, Sie erinnern sich bestimmt alle daran, wo wir diesen Begriff Güte mal noch ausführlicher nachgegangen sind. Wer sich nicht erinnert, der kann sich nachher bei mir melden hinten. Wir gehen das nochmal durch im Detail. Nein, wir hatten damals festgestellt, dass man diesen Begriff Güte am einfachsten erklären kann mit diesem davon abgeleiteten Wort Storch. Ja, wir haben damals festgestellt, dass die Holzener einen entscheidenden Vorsprung haben, Güte zu verstehen. Denn das Wort Storch kommt von diesem Wort Güte. Also es ist dasselbe Wort eigentlich, nur in einer abgewandelten Form. Der Storch ist der gütige und fromme Vogel. Das wussten die Holzerner bis heute noch gar nicht. Ja? Diese Bezeichnung erhielt dieser langbeinige Freund Adebar durch seine ausgeprägte Brutpflege. Das macht ihn zu diesem gütigen Vogel. Alles dreht sich im Leben des Storchs um die Jungen. Das deutsche Wort Storch übrigens wurde vermutlich in größter Wahrscheinlichkeit von dem griechischen Storge abgeleitet. Dieses Wort heißt auf Deutsch Mutterliebe, zärtliche Liebe, Zuneigung. Also Störche haben weitaus mehr mit Babys zu tun, als wir aufgeklärten Menschen zu meinen wagen. Also wenn Sie mal wieder einen Storch sehen, Holzen und sowas, denken Sie dran, alles für die Brut. Das ist Gottes Güte. Er kümmert sich um seine Jungen ohne Einschränkung. Und jetzt beginnt auf einmal dieses Wort Güte zu leuchten. Wenn ich mir das so vorstelle, das ist Gott, der kümmert sich um seine Jungen und guckt, dass es ihnen gut geht. Gottes Güte ist ein Begriff der Brutpflege und drückt die Beziehung aus, die Gott zu uns Menschen haben möchte. Dass wir uns von ihm füttern lassen, versorgen lassen. Wie er zu unserem Wohl beisteuert. Alles, was wir brauchen. Nein, wir sind ihm wirklich nicht egal. Wie könnte einer Mutter ihr Kind egal sein? Wie könnte einem storchen Elternpaar egal sein, wie es den Jungen geht? Also Güte beschreibt das Verhalten, das Gott an den Tag legt, weil er mit uns Gemeinschaft haben möchte. Und er sieht sich für die Menschen, seine Brut, verantwortlich. Wenn wir Gott den Durst unseres Lebens stillen lassen, dann kommen wir in den Genuss dieser unendlichen Güte. David sagt hier, so weit der Himmel ist, so weit reicht diese Güte, unendlich. Wie gut Gott uns versorgt. Gott kümmert sich um unser Ergehen. Er gaukelt uns nicht was vor oder manipuliert uns durch billige Werbung, sondern er weiß gezielt, was wir brauchen und weiß, dem entgegenzuwirken und füttert uns. Du stillst die Sehnsucht in mir, mein Verlangen, dir ganz nah zu sein, was in dem Lied vorhin. Das tut Gott in seiner Güte. Das zweite Wort, Treue. In der hebräischen Sprache des Alten Testaments ist das Wort Treue ebenfalls deutlich farbiger als in unserer deutschen Sprache. Der Wortstamm heißt dann Amann und meint auf Deutsch fest, sicher, zuverlässig, stabil. Unsere Gebete beenden wir mit Amen. Von diesem Wort abgeleitet, so sei es, so ist die Meinung, das steht fest, Punkt. Fest und zuverlässig. Eine ganze Berufsgruppe wurde im Alten Testament als die Treuen bezeichnet. Ein ganzer Berufsstand, was war ihr Name eigentlich? Das waren die Ammen. Also Sie kennen die Ammen. Das sind die super Deluxe-Ausgaben von Tagesmüttern. Die haben eine eingebaute Stillfunktion. Also nicht nur tagesüber, die letzten Ammen, die gibt's bei uns nicht mehr, die letzten Ammen wurden in den 50er Jahren in Bern in den Ruhestand geschickt. Da gab's noch die letzten, aber heute sind das alle, die Stillfunktion hat man stillgelegt bei den Tagesmüttern und es muss jetzt ohne gehen. Aber diese Frauen wurden als die Treuen bezeichnet. Weil sie so zuverlässig sind, dass man ihnen die Kinder anvertraut. Und die tragen die und kümmern sich um die, versorgen die an Eltern statt und haben das Allerbeste mit ihnen im Sinn. Wie die Amme das Kind trägt, sich um das Kind kümmert, die Grundbedürfnisse des Kindes erkennt, das Kind stillt und wickelt und alles Mögliche, das ist Treue. Und egal, wie oft die Amme die Windel wechseln muss, wie viel Mist da reinkommt, gibt's nichts, macht weiter. Das ist Gottes Treue, egal wie viel Mist bei dir passiert. Gott lässt dich nicht fallen. Das Einzige, was das Kind zu tun hat, ist dich tragen zu lassen. Vertrauensvoll. Im Wissen, Gott macht's richtig. Glaube ist also nicht irgendwas Vages oder was Unsicheres, sondern Glaube heißt, ich verlasse mich auf diese Treue Gottes. Das ist meine Lebensgrundlage. Ich überlasse mich Gott, um von ihm getragen zu werden, seine starken Arme, seine Zuwendung genießen können, seine Treue und Zuverlässigkeit erleben können. Wer Gott als Quelle seines Lebens hat, kann erleben, wie er selber ihn durchträgt, durch das ganze Leben durch, auch in Krisenzeiten oder Enttäuschungen, hält Gott fest. Während diese verdorbenen Quellen ihre Versprechen nie halten, ist Gott als Quelle das Beste, was man jemals erleben kann. Noch der dritte Bestandteil, der bei Gott in seiner Quelle zu finden ist, was David hier beschreibt in den Psalmen, ist die Gerechtigkeit, die Tzedaka, seine Gerechtigkeit. Aber auch hier ganz wichtig zu betonen, dass dieser Begriff, den David hier meint, nicht zu verwechseln ist mit unserer deutschen Vorstellung von Gerechtigkeit. Bei uns heißt der Gerechtigkeit, jeder so wie er es verdient. Ja, ein grobes Foul im Fußballspiel, rote Karte, absichtliches Foulspiel. Wenn es nur mal so eine Rempelei war, gelbe Karte oder eine mündliche Ermahnung reicht aus. Jeder so, wie er es verdient. Wenn das Gottes Gerechtigkeit wäre, müssten wir uns fragen, was habe ich verdient? Und das kriege ich denn auch? Leute, wir hätten schlechte Karten. Was hätte ich denn Gott zu bieten, was ich verdient hätte? An Zuwendung. Wir hatten es auch gesungen. Ich bin nicht würdig. Herr, ich bin nicht würdig. Ich bin oft so weit weg von dir. Das ist das. Und was habe ich verdient? Wegwerf. Weg. Nichts mehr. Chance verspielt. Aus. Vorbei. Aber Gottes Gerechtigkeit führt einen ganz anderen Weg. Niemals zu verwechseln. Bei Gott kommt eine ganz andere Note in diesen Begriff Tzedaka hinein. Dieser Begriff beschreibt die Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen. Da wurde zum Beispiel Noah als gerecht bezeichnet. Oder kurze Zeit später Abraham als gerecht vor Gott, weil sie mit Gott in dieser intensiven Gemeinschaft ihr Leben führten. Das war das Entscheidende. Sie wollten ihr Leben immer in Gemeinschaft mit Gott verbringen. Das hat sie gerecht gemacht. Ja, in diesem Lied, diese Sehnsucht, dir ganz nah zu sein, das ist es, was die Menschen gerecht macht, obwohl sie es niemals verdient hätten. Im Alten Testament ist also mit Gerechtigkeit nicht ein gerechtes menschliches Verhalten gemeint, sondern das Ergehen. Wie geht's mir denn eigentlich? Und da schenkt nun Gott seine Gerechtigkeit. Ein gerechtes Leben ist gleichzeitig ein gelungenes Leben, ein heilvolles Leben, weil es dem Menschen gut geht in der Gemeinschaft mit Gott. So ist zu verstehen zum Beispiel, dass dieses Wort Tzedaka in der hebräischen Sprache in der Zwischenzeit Wohltätigkeit in jeder Variation bezeichnet. Also wo es immer um Almosen geht, um Spenden geht, den Zehnten geben geht, Leuten irgendwas Gutes tun geht, geht es immer Tzedaka. Wohltätigkeit. Wir kümmern uns umeinander. Das steckt in diesem Wort drin. Da merken wir, das geht gar nicht um wie jeder es verdient. Wenn ich Almosen gebe, gebe ich, obwohl es der gerade nicht verdient hat. Unabhängig von dem, was er geleistet hat oder jemals wieder zurückbringen könnte. Gottes Gerechtigkeit ist von ganz anderer Natur. Ihm liegt an Gemeinschaft, obwohl es keiner verdient hätte. So bezeichnet dieser Begriff, dieser Bestandteil aus Gottes Quelle, dass was Gott tut, dass mit ihm Gemeinschaft möglich ist. So sehr ist Gott an der Gemeinschaft mit uns Menschen interessiert, dass er in seiner Gerechtigkeit sogar seinen eigenen Sohn sterben lässt, um uns diese Gemeinschaft zu ermöglichen. Und da würden wir alle sagen, das ist ungerecht. Der Unschuldige muss sterben, dass ich mit dem Dreck am Stecken Leben haben kann. Ungerecht, unfair, das geht so nicht. Und Gott tut trotzdem. weil seine Gerechtigkeit nicht mit meiner Vorstellung übereinstimmt, weil ihm mehr an Gemeinschaft liegt, an Verbindung. Das ist sein Motiv. Wenn von Gottes Gerechtigkeit die Rede ist, steht zuerst das Wohlergehen des Menschen im Blickfeld und weniger seine gerechte und wohlverdiente Strafe. Das ist für uns Menschen also eine geschenkte Gerechtigkeit. Gott macht uns recht, dass wir vor ihm bestehen können, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben können. Und da kann ich nur sagen, da stehen wir doch eigentlich sprachlos vor Gott. Das können wir nicht begreifen. Das geht nicht in unsere Vorstellung hinein. Dass Gott so sehr an unserem Ergehen interessiert ist, dass er zum großen Wohltäter wird, obwohl es keiner von uns jemals verdient hätte. Leute, das ist wirklich Premium-Qualität. So kann Jesus ungefähr 1000 Jahre später auf diesem Hintergrund dieser Zödaka Gottes, dieser Gerechtigkeit Gottes, im Gespräch mit einer Frau an einem Brunnenschacht Folgendes zu ihr sagen. Ich zitiere: Wenn die Menschen dieses Wasser von diesem Brunnen da getrunken haben, werden sie schon nach kurzer Zeit wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Das heißt doch, dass ich nur in dieser Gemeinschaft mit Gott den Durst nach Leben gestillt bekomme. Es gibt dazu keine vernünftige Alternative. Wenn ich will, dass mein Leben gelingt, heil wird, geht das nur und ausschließlich exklusiv in dieser ungeteilten Verbindung zu Gott. Alles andere ist nur meinetwegen eine vorübergehende Linderung, die dem Leben im Gesamten aber überhaupt nicht gut tut, sondern eher Schaden zufügt. Denn diese drei Inhaltsstoffe, Gnade, Güte, Treue und Gerechtigkeit, die gibt es nur bei Gott. Das macht ihn zu einer einzigartigen Quelle. Nur bei ihm gibt es Treue, Güte und Gerechtigkeit in dieser Anreicherung. Davon kann ein Mensch in Ewigkeit leben. Das ist die Basis unseres Lebens und wohl dem, der sich darauf einlässt, mit Gott in Gemeinschaft zu leben. Wie das konkret aussehen kann, so richtig praktisch, da hat uns die Ria ein gutes Beispiel.
Das manchmal so geht. Also ich bin manchmal geistlich so total ausgedörrt. Irgendwie habe ich das Gefühl, es klemmt überall und mich will der Mut verlassen. Mir kommt plötzlich alles grotesk vor. Und eine Zeit, zu der ich besonders neige, so zu denken, ist der frühe Morgen. Und zwar schon bevor ich aufwache, da träume ich manchmal den übelsten Quatsch. Und wach dann mit einer üblen Stimmung auf. Oder wenn ich aufwach, bin ich eigentlich nie so fröhlich. Dann hat mir Gott vor einigen Jahren schon gezeigt, was ich dagegen machen kann. Nämlich, ich bin zu den Nachrichten aufgewacht und habe zum Kaffee Zeitung gelesen. Und dann hat Gott mir gezeigt, darf sich nicht wundern. Na? Hör doch erst einmal auf das, was ich zu sagen habe. Und sprich mit mir, bevor du dir die Katastrophenmeldungen anhörst. Das hat das Problem schon wesentlich verbessert. Und trotzdem, so ging mir es neulich, wo wir in Amerika waren, da wollte mich mal wieder so total der Mut verlassen. Und dann saß ich eines Morgens da, es war eigentlich ein wunderschöner Tag in Maryland, die Azaleen haben im Garten geblüht wie so ein Feuerwerk. Und ich guckte auf diese Blumen und denke, Herr, warum bin ich jetzt eigentlich so niedergeschlagen? Warum bin ich so ausgedörrt, so leblos? Und dann hat Gott zu mir gesagt, Ria, du weißt doch eigentlich, wozu du geschaffen wurdest. Der Lebenssinn für dich ist, mich zu verherrlichen. Ich bin zur Anbetung und zum Gotteslob geboren. Und darum geht's. Nicht jetzt, dass ich von Sonntag zu Sonntag lebe und die Lobpreiszeit benutze, um meine Seele ein bisschen aufzuputschen, sondern tagtäglich, bei gutem wie bei schlechtem Wetter, ob jetzt dort Azaleen blühen oder nicht, Gotteslob ist der Sinn meines Lebens. Und dann habe ich zum Herrn gesagt, aber Herr, ich krieg das also mal morgens früh nicht hin. Ich krieg das einfach nicht auf die Reihe. Mein Sinn ist nicht darauf ausgerichtet. Wie kriege ich das denn hin? Manchmal kann ich das, aber manchmal kann ich es überhaupt nicht. Und dann hat Gott mir gezeigt, hast doch eigentlich alles hier drin. Ich habe dir doch gezeigt, wie du beten kannst. Nämlich unser liebes, gutes Vaterunser. Wir in unseren freikirchlichen Kreisen, wir leben ja mit sehr wenig Ritualen und Liturgie. Und auch das Vaterunser wird gelegentlich mal gebetet. Aber dann hat Gott mir wieder ganz neu gezeigt, wozu dieses Vaterunser gut ist. Und zwar, der Aufbau ist hochinteressant. Wenn ich sonst bete, ich beginne eigentlich immer damit, Gott auch zu loben und zu danken. Manchmal recht zaghaft und dann danke ich ihm für dies und jenes. Aber das Vaterunser beginnt nicht für einen Dank, dankt mit etwas, für etwas, was Gott mir gegeben hat, sondern mit dem Blick auf ihn. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und dann mal eine Atempause machen und sich überlegen, Ria, was bedeutet das für mich heute Morgen? Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch in Amerika oder in Gupf, in meinem Leben. Und dann hat Gott mir gezeigt, dass die Aufhängung in meinem Leben gescheit sein muss. Es geht nicht darum, dass ich mir auch zuerst Gedanken mache, was hat Gott jetzt alles für mich getan, wofür ich danken kann, sondern was ist Gott selber? Gar nicht einmal auf mich gucken, sondern nur auf Gott. Und dann kriegt das Leben eine andere Aufhängung. Dann kommen die Bitten interessanterweise zuerst fürs täglich Brot und dann die Bitte um Vergebung. Also Gott weiß schon genau, wie wir gestrickt sind. Und dann die Bitte um Erlösung und Bewahrung. Und dann kehrt es wieder zurück zur Verherrlichung Gottes. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Mein Gebet, mein Leben fängt an mit der Verehrung des wunderbaren Gottes und hört auf damit. Und dann hat Gott mir ein kleines Beispiel dafür gegeben, das zeige ich euch jetzt mal kurz. Eine Hängematte. Ja? Es gibt die auch als Sitz mit einer Aufhängung, aber die haben dann auch zwei Enden. So funktioniert's. Die muss an jeder Seite aufgehängt sein. Es beginnt mit dem Blick auf den herrlichen Gott und es endet mit dem Blick auf den herrlichen Gott und dann kann ich dazwischen ruhen. Ich weiß nicht, ob man hier in Deutschland diesen Stanley kennt, dessen Hauptthema The Faith Rest Life ist, das im Glauben ruhende Leben ist. Das ist es. Und seitdem, einen Morgen in Maryland in Amerika, bete ich, immer wenn mir es morgens früh nicht wohl ums Herz ist, einfach das Vaterunser und hänge mir meine Hängematte auf und dann plötzlich merke ich, wie es wieder strömen kann, wie ich durchlässig werde für das, was Gott mir sagen will und womit er dann mein Leben fröhlich macht, egal ob das Wetter gut oder schlecht ist. Und dafür möchte ich ihm loben und danken.
Ja, vielen Dank. Dann lasst uns abschließend noch miteinander beten, um einfach das auch konkret so auf den Punkt zu bringen. Dieses Leben aus der Quelle, dieses Leben in Gottes Hängematte, zwei Verankerungen, jeden Tag, auch wenn es ein ganz schlechter Morgen ist, in seiner Gegenwart zu beginnen und den ganzen Tag durch in dieser Verbundenheit, in dieser Gemeinschaft mit ihm den Tag zu gestalten. Lasst uns beten und wir schließen dann auch mit dem Vater unser ab. Lieber Herr, vielen Dank dafür, dass du uns die Quelle des Lebens bist. Dass wir unseren Durst nach Leben bei dir stillen können und dabei nicht in Gefahr laufen, uns irgendwelche schädlichen Stoffe reinzuziehen. Dass du Premium-Qualität gibst. Deine Güte ist unendlich. Deine Treue wird nie ein Ende haben. Und deine Gerechtigkeit ist jeden Morgen neu. Und wir können das nehmen. Vielen Dank, dass du mit uns Gemeinschaft haben möchtest, dass wir unser kleines Leben in deine großen Hände legen können, um es gemeinsam mit dir zu bewältigen. Herzlichen Dank dafür, dass wir bei dir so viel Gutes finden können. Hilf uns, das im Bewusstsein zu haben, auch in unserem Alltag, wer du bist und wie gut du uns tust in dieser Gemeinschaft mit dir. Und so möchten wir den Vater anbeten in den Worten, die wir von dir gelernt haben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.